Wer steckt denn hinter dieser Initiative?
Also stecken nicht etablierte Kreise dahinter, das ist eine relativ spontane Gruppe. Da identifiziert man natürlich Leute, die man aus der politischen Diskussion auch kennt, aber es ist nicht eine politische Partei oder so. Die Billag-Gebühren, die werden benannt nach der Inkassostelle. Das ist ein Auftrag, der vom Bund vergeben wurde an eine Firma und die heißt eben Billag, deshalb heißen die Billag-Gebühren. Die wurden übrigens in einer Volksabstimmung vor 2 Jahren in einem äußerst knappen Resultat mit 50,1% der Stimmen bestätigt. Es gibt einen kleinen Systemwechsel ab 2019, dass jeder Haushalt die bezahlen muss. Bis jetzt waren es nur die Haushalte, die auch ein Empfangsgerät haben.
Diese Initiative ist ja so ein bisschen eingebettet in eine Grundstimmung, auf die wir noch zu sprechen kommen. Aber vielleicht, um mal genauer kennenzulernen, was denn die Argumentation dahinter ist, was für eine Alternative bietet denn das, was sozusagen erstmal nur Abschaffung heißt?
Ja, jetzt wir als Betroffene sind der Ansicht, dass es keine Alternative bietet, aber das ist natürlich nicht die Argumentation der Befürworter der Initiative. Die stellen sich auf den Standpunkt, dass es in elektronischen Medien einen Markt gibt, der auch Leistungen finanziert und dass deshalb der Staat eigentlich gar nicht eingreifen muss. Welche Motive wir jetzt diesen Initianten unterstellen, ich glaube, das ist etwas schwierig, wenn sie nicht jetzt am Gespräch teilnehmen. Da gibt es sicher solche, die tatsächlich glauben, dass der Markt es richtet. Es ist natürlich nicht zu bestreiten, dass es rein kommerziell finanzierte Lokalradios gibt. Es ist auch nicht zu bestreiten, dass es einzelne Fernsehsender gibt, die kommerziell finanziert sind. Insofern ist das nicht ganz aus weg zu diskutieren. Es gibt aber dabei natürlich auch Leute, die sicherlich für die Abschaffung des sogenannten Service Public sind, also des öffentlichen Dienstes in Radio und Fernsehen, weil ihnen grundsätzlich der Staat, ihrer Meinung nach der Staat, grundsätzlich in diesem Bereich nichts zu suchen hat.
Ich habe mal geguckt, 450 Franken ist das, was die Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz bezahlen als Abgabe für den Rundfunk. In Deutschland ist das die Hälfte davon. Ne? Jetzt sind die Einkommensverhältnisse auch so ein bisschen unterschiedlich wahrscheinlich zwischen den verschiedenen Regionen und auch zwischen den beiden Ländern in der Schweiz und Deutschland. Aber es ist eine ganze Menge. Da ist so eine Argumentation wahrscheinlich sogar noch ein bisschen einfacher zu führen, ne? Wenn es doch ein erheblicher Betrag ist. Aus meiner Sicht erheblich.
Das ist sicher so, ja. Dieser Betrag ist auch gestiegen und da haben die Gegner, Gegnerinnen haben da sicher einen guten Punkt, wo sie geltend machen, Moment mal, das muss doch irgendwann einmal aufhören. Es ist allerdings so, dass mit der Umstellung auf die Haushaltgebühr wird der Betrag wieder sinken. Er ist jetzt angekündigt, dass er 365 Franken ist. Ist damit immer noch, glaube ich, immer noch an der Spitze in Europa. Man muss allerdings sich vor Augen halten, dass damit nicht ein Programm geschaffen wird, sondern es sind 4 verschiedene Sprachregionen mit eigenständigen Programmen und das ist, wird von der vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also von der SRG, welche diese Dienste hauptsächlich anbietet, vor allem ins Feld geführt, weshalb die Gebühren so hoch sind, sind eben die 4 Sprachregionen, die bedient werden müssen.
Kannst du uns mal beschreiben, wie die gebührenfinanzierte Medienlandschaft in der Schweiz aussieht?
Ja, also das sind heute, glaube ich, etwa 1,3 Milliarden Schweizer Franken, die eingenommen werden mit Gebühren und davon gehen 1,2 Milliarden an die SRG, also das, welche diese 4 sprachregionalen Dienste in Radio und Fernsehen finanziert damit. Und es geht ein kleinerer Teil, es sind aktuell 5% der Gebühren gehen an private Veranstalter in Randgebieten, das heißt in wirtschaftlich weniger leistungsfähigen Gebieten für Radio und sie gehen für Fernsehen an ein Dutzend private Anbieter, die in Agglomerationen sind. Und dann gibt es eben noch die Unicom-Radios, die komplementären Programme, die ebenfalls in Agglomerationen senden, die insgesamt 5 Millionen bekommen. Also ein relativ kleiner Betrag, wenn man es ins Verhältnis setzt zu den 1,3 Milliarden Gebühren, aber natürlich ein großer Betrag für diese einzelnen, für diese 9 Radios.
Weil du sie gerade beschreibst, was wären die Konsequenzen zum Beispiel für die freien Radios, die ja im Unicom zusammenkommen, wenn die Gebühren wegfielen?
Das ist schwierig zu sagen. Und das ist auch das Hauptproblem der Initiative. Wir wissen nicht, was passiert. Und dazu muss man vielleicht noch schnell etwas sagen zum Schweizer Initiativrecht. Also in der Schweiz kann man eben eine Initiative, das heißt ein Anliegen zur Abstimmung bringen, und das ist bindend. Das steht nachher in der Verfassung. Man kann also mit einer Initiative nur die Verfassung ändern, und die Verfassung ist nicht direkt anwendbares Recht. Also zu dieser Verfassungsänderung braucht es nachher eine Gesetzesänderung, die muss durch das Parlament, und da ist nie ganz so klar, was rauskommt dabei. Und deshalb wissen wir auch nicht, was geschehen würde bei einer Annahme. Wir nehmen an, dass die Gebühren relativ schnell wegfallen würden. Wie schnell ist unklar, ob das schrittweise geht, ob das schlagartig geht. Wir stehen auch mitten in einem Migrationsprozess von UKW auf DAB. Es ist auch nicht klar, ob dieser Prozess gestoppt würde. Also da ist sehr viel Unsicherheit. Aber es ist eigentlich klar, wenn man dann den Verfassungstext liest, dass künftig, also in absehbarer Zeit, dann keine Gebühren mehr ausbezahlt würden, also keine eingenommen und in dem Fall auch keine Subvention erteilt und demnach diese Leistungsaufträge wegfallen würden. Die Unicom-Radios haben nicht alle solche Leistungsaufträge. Nur die Hälfte unserer Mitglieder hat das. Die andere Hälfte gibt es auch. Das sind auch nicht kommerziell orientierte Programme, aber die eben viel weniger Geld haben. Und wir können uns daran orientieren, wenn es jetzt darum geht, zu beurteilen, was es künftig dann noch gibt, wenn diese Gebühren wegfallen. Das sind natürlich dann Programme, die nur von Freiwilligen, ausschließlich von Freiwilligen betrieben werden, die sehr viel weniger Leistungen bieten können.
Jetzt gibt es ja in Deutschland so eine Debatte auch immer wieder, die wird zwar nicht so, also fast final geführt, wie es ja in der Schweiz gerade ist mit so einer aktuellen Abstimmung, aber immer wieder wird meist aus der rechtspopulistischen Ecke an den Grundfunkgebühren sozusagen gesägt, die werden in Frage gestellt. Das heißt also vornehmlich AfD und Konsorten, die hier in Deutschland so eine Diskussion vorantreiben und damit nur auf mäßig fruchtbaren Boden treffen bislang. In welcher gesellschaftlichen Situation findet denn diese Initiative in der Schweiz statt?
Die kann man ähnlich wahrnehmen, wie sie offenbar in Deutschland stattfindet. Ich würde aber dazu raten, das nicht so zu sehen. Wir sehen jetzt in dieser aktuellen Debatte, dass ein öffentliches Angebot, ein Service public, wie wir sagen in der Schweiz, immer wieder von allen Seiten auch diskutiert werden muss. Und man muss sich immer wieder überlegen, was ist wirklich eine notwendige öffentliche Aufgabe und was ist es nicht. Jede Organisation, auch eine Rundfunkorganisation, hat eine Eigendynamik, sie kreiert neue Dienste, und ich glaube, da muss man durchaus kritisch das immer wieder anschauen, das sehen wir jetzt. Wenn man das nicht tut, gibt man, glaube ich, dieser gerade rechtspopulistischen Kreisen viel zu viel Raum, um dann eben auch eine durchaus berechtigte Kritik machen zu können. Also ich denke, es ist wichtig, dass diese Debatte immer wieder geführt wird. Wir fühlen uns eigentlich in diesem Abstimmungskampf jetzt darin bestätigt, dass das notwendig ist und dass man das auch zu einem gewissen Grad verpasst hat in vergangenen Jahren.
Jetzt gibt es eine Gegeninitiative, wenn man so will. Ne? Auch ihr nehmt ja teil und ruft auf, gegen diese No Billag sich zu engagieren und auch dagegen zu stimmen. Wie ist denn die Grundstimmung? Also ist das tatsächlich, diese Initiative No Billag, etwas dahingehend ernst zu nehmen ist, dass die eine Chance haben, positiv abgestimmt zu werden?
Ja, es ist grundsätzlich so, das Abstimmverhalten bei Initiativen ist eigentlich so, dass im Endeffekt die meisten Initiativen abgelehnt werden. Allerdings auch die meisten Initiativen in einem frühen Stadium, also mehrere Monate bevor sie zur Abstimmung kommen, durchaus große Sympathien genießen, weil solche Initiativen haben immer, die greifen etwas auf, was die Leute beschäftigt. Und im ersten Moment tönt dann das noch häufig sympathisch. Erst wenn die Leute genauer anschauen, was sind die Konsequenzen, wenn ich da Ja stimme, dann gibt es eigentlich dann immer mehr Kritiker, immer mehr Leute, die Initiative nicht befürworten. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie bleibt trotz der anfänglich hohen Sympathien, verliert sie dann so viel, dass sie durchfällt. Es kann sein, dass sie durchaus immer noch mehrheitsfähig bleibt. Oder es kann sogar noch eine Trendwende geben in letzter Minute. Das heißt, dass sie zwar schon viel Unterstützung verloren hat, aber wenn dann noch etwas Entscheidendes geschieht, in dem Fall könnte das zum Beispiel eine große Fehlleistung im öffentlichen Radio oder Fernsehen sein, kann das sein, dass trotzdem die Stimmung nochmal umschwenkt. Und in diesem Feld bewegen wir uns. Die Initiative war noch im letzten Jahr, Ende letztes Jahr, November, Dezember, hatte sie eine Mehrheit. Bei Befragungen haben gesagt, sie würden sie befürworten. Mittlerweile, die letzten Befragungen, liegt die Befürwortung nur noch irgendwo bei 40%. Das ist relativ wenig. Aber eine Volksbefragung ist nicht das gleiche wie eine Abstimmung. Eine Abstimmung ist geheim. Also da muss ich nicht öffentlich meine Meinung kundtun. Und da kann es schon noch Überraschungen geben. Und gerade die Abstimmung vor 2 Jahren, die so knapp über die Bühne ging, hat vor allem auch die Betroffenen sehr, sehr auf den Plan gerufen, weil sie gesagt haben, diese Initiative hat grundsätzlich ein Potenzial, sie könnte mehrheitsfähig sein und deshalb müssen wir alles daran setzen, dass sie abgelehnt wird.
Dann schließen wir vielleicht das Gespräch damit, dass du vielleicht als sozusagen Präsident von Unicom mal da eine Situation beschreibst, in der du die 450 Franken und die Leute, die in der Schweiz leben, sehr gerne bezahlen sollten. Wie sieht denn sozusagen die optimale Verwendung von Gebühren aus eurer Sicht aus?
Diese Gebühren stehen für eine vielfältige Schweiz. Sie stehen für eine Schweiz, die verschiedene Sprachregionen hat, aber die mit ihrem Medienangebot nicht nur die 4 Landessprachen bedienen will, sondern auch die gesamte Bevölkerung erreichen will. Auch die gesamte Bevölkerung muss die Gebühren zahlen, also sie soll auch etwas bekommen. Deshalb sind wir sehr stark auch im Bereich von Empowerment. Also bei uns machen Leute Sendungen, die verschiedene Arten von Behinderungen haben, die Migranten sind, die noch nicht so gut die Landessprachen beherrschen oder da ihre Heimat leben können. Also ich glaube, die Gebühren stehen auch für diese Vielfalt, welche die Schweiz ja schon in ihrer Verfassung verkörpert und die sie auch in der modernen Gesellschaft durch die Vielfalt, durch die Migration eben noch in verstärktem Maße erlebt.